Hey du, mein Name ist Mio. Ich bin Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio seid ihr Backstage dabei, wenn es um alles geht, was unser MusikerInnenleben so beschäftigt. Dabei sprechen wir über Themen, die uns gerade selbst als Indie-Band betreffen oder laden andere KünstlerInnen ein. Viel Spaß!
Bienvenidos a todo de Guatemala. Mas Modus Mio, por favor. Hier ist Magnus. An meiner Seite die wunderbare Nina Graf, a.k.a. Mio.
Das hast du sehr schön gemacht. Man hat, finde ich, gar nicht gemerkt, dass du Spanisch ja nur als zweite Sprache sprichst.
Es ist genau genommen meine sechste Sprache. Also vor Spanisch ist, Deutsch, Englisch, Latein, Französisch, Klingonisch, Spanisch.
Ach so, okay, yes. Ja. Und ihr müsst euch jetzt denken, was davon vielleicht gelogen sein könnte oder nicht. Wir sind noch ganz, 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 ganz weit weg von zu Hause. Und wenn ihr letztes Mal bei uns reingehört habt, dann habt ihr vernommen, dass wir in den USA gestartet sind, weil wir international ein bisschen Musik machen dürfen. Und letzte Woche waren wir sozusagen noch vor unserem ersten Konzert, was wir auf hohen Gewässern fernab von Deutschland spielen durften für eine schöne Reederei und ein sehr schönes Schiff, wo wir es uns gut gehen lassen dürfen. Und dann sind wir weitergefahren nach Mexiko, wo wir unser erstes Konzert gespielt haben. Und mittlerweile können wir sagen, wir haben zwei schöne Konzerte gespielt, oder?
Sie.
Das ist jetzt fast knapp in der Kommunikation, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass dein Spanisch-Schatz begrenzt ist, richtig?
Sie.
Nein, also wir haben hier zwei wirklich schöne Konzerte gespielt in einem ganz tollen Theater. Wir werden hier nett technisch betreut, wir haben tolles Licht. Es gibt eine riesige, krasse LED-Leinwand, die ich mir für andere Konzerte auch öfter wünschen würde, weil man die dann ganz, ganz toll mit Visuals bespielen kann und, finde ich, immer noch mal etwas hat, was so ein Konzert aufwertet. Vielleicht kennt ihr sowas von großen Konzerten in großen Arenen oder auch Festivals, dass es manchmal solche LED-Wände gibt. Die sind leider super teuer, deswegen ist das nicht so üblich, dass man die auch in Clubs oder so vorfindet. Aber wenn es die gibt und man kann da was Sinnvolles raufpacken und sei es nur ein Logo, was ein bisschen flackern würde, dann finde ich, macht das immer sofort was mit einem Konzert und hat irgendwie noch, ja, irgendwie ist es hochwertig und super und hat so viel Show-Effekt sofort. Wie denkst du das? Ich finde das immer schön.
Ja, auf jeden Fall. Und das geht nicht nur uns so, sondern halt auch den Leuten. Man muss ja sogar sagen, dass wir die Visuals gar nicht so viel sehen wie die Leute, weil wir ja mit dem Rücken dazu stehen. Aber wenn man sich noch auf der Bühne umdreht und wir hatten jetzt hier den Glücksfall, dass sich das öfters so ergeben hat, weil wir nämlich auch noch Bläser mit dabei hatten, nämlich den Tom und den Wolfgang und den Christian. Und das war dann eben auch nochmal so, dass dann hat man nochmal nicht nur so kurze Wege, sondern hat man auch nochmal die Bühne relativ groß mit einigen Bläsern. Und dann, manchmal werde ich dann selber überrascht und denke so, oh geil, da ist ganz schön was los hinter uns auf der Videoleinwand. Und was wir auch merken für die Zuhörer, ist es nämlich so, beim letzten Podcast habt ihr uns genau vor unserem ersten Konzert gehört. Also wenn ihr die Folgen jetzt chronologisch hört, haben wir aber jetzt zu diesem Zeitpunkt schon zwei Konzerte gespielt mit großem oder mit dem maximal möglichen zeitlichen Abstand von fast 7 Tagen. Es ist sehr, sehr auffällig, dass es den Leuten auch nochmal sehr hilft, in die Songs reinzukommen. Und zwar sowohl bei ernsteren Songs als auch bei so ein bisschen abgehmäßigeren Songs. Und es ist auch jeweils ein ganz guter Start für Gespräche, dass Leute einen. Das ergibt sich ja dann an der Enge eines Schiffs so ein bisschen, dass dann Leute einem begegnen auf den Gängen oder am Sonnendeck. Oder was auch immer, wo man sonst ist, im geheimen Ninja-Ausbildungsraum.
Und da warst du, da durfte ich nicht hin.
Das ist aus gutem Grund, ja. wir qualifizieren hier keine Leute in der Kunst des Tötens, die damit potenziell nicht umgehen können. Na, also ganz ehrlich, das möchte ich, also wenn du bist dann eine Waffe. Du bist
Lass uns das Thema wechseln.
Eine zickende Tide-Bombe.
Das ist ein schöner Begriff. Ja, ich fand das auch richtig toll und auch nochmal Dankeschön hier auf diesem Wege an Knappi, Christian und Tom, die uns an der Horn-Section unterstützt haben, weil auch das ist ja so, wir haben halt öfter Konzerte, wenn wir das möglich machen, vor allem ja einfach schon mit Band, auch das ist ja schon was, was man hinkriegen muss als Indie-Band. Und umso seltener spielen wir mit Bläsern. Und das war total cool, dass die an Bord sind und dass die sich da reingefuchst haben in unsere Noten und gesagt haben, ja, sie spielen mit. Das war schon echt schön und auf einmal waren wir da in großer Besetzung, ganz weit weg von Deutschland und haben unsere Songs gespielt. Das hat Spaß gemacht, das war toll und jetzt haben wir einen Tag, wo wir uns ein bisschen entspannen dürfen und wir haben auch ein bisschen was, das können wir ja nochmal so erzählen, von Mexiko gesehen und können ja unsere Eindrücke von den Stationen, die wir mitnehmen durften, mal mit euch teilen. Also, ich sag, was ich schon mal richtig gut fand an den Stationen, die wir gesehen haben, nämlich, ich habe ganz viele Robben gesehen.
Und wir haben eigentlich immer beim Fahren, vor allem bei Ausfahrten aus Häfen,
richtig.
Ah ja. Haben wir immer ganz viele Delfine gesehen. Das finde ich ist irgendwie, das hat was, dass die so verspielt mit dem Schiff irgendwie rumschwimmen und dann auch richtig so Stunts machen und so. Delfine sind immer ein schönes Ding. Es wurden Schildkröten, große Schildkröten gesehen. Und während unseres Soundchecks war ein Wal neben dem Schiff. Und dann sind wir extra schnell hochgerannt, aber wir haben den Wal ganz knapp verpasst. Ja. Ja, so also ansonsten Mexiko, viele, also natürlich ist automatisch, kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, das Wetter immer ein bisschen besser geworden, weil wir immer mehr Richtung Sonne gefahren sind. Das war sehr schön und Mexiko hat einiges zu bieten, kulinarisch natürlich auch. Wir sind große Fans der angebotenen Biere, unter anderem des Pacificos, dass man ähnlich wie das Corona in Deutschland manchmal angeboten wird oder das berühmte Desperados, was in Deutschland auch so üblich ist, was man auch mit so einer Limette trinkt. So, und dazu werden dann doch gerne dann so Nachos gereicht und mit Tacos und wie heißen sie alle? Enchiladas und wie sie nicht alle heißen. Und
Quesadillas.
Dann, genau, Quesquesetas. Und in der Tat wurden wir dann auch Zeuge in einem ganz netten Restaurant, wie die Guacamole dann live einfach so am Tisch ganz schnell aus frischen Avocados und so gemacht wird. Das fand ich, es war super lecker, war auch sehr informativ, hat uns aber auch beigebracht, okay, es gibt gar nicht so viele Geheimnisse in der Guacamole und trotzdem ist sie sehr viel leckerer hier.
Ja, das Geheimnis ist, also vermuten wir jetzt einfach mal, dass man hier auf gut Deutsch gesagt viel geilere Avocados bekommt und die können in Deutschland gar nicht so gut ankommen oder so vernünftig reifen oder so. Also ich fand die Konsistenz und auch der Geschmack von den Avocados, der hat das eigentlich schon ziemlich gerockt. Und eigentlich glaube ich schon, dass das schon das Geheimnis daran ist, warum die Guacamole hier so gut ist. Und es war spannend, das zu sehen, wie das halt so Event-Cooking-mäßig eigentlich gemacht wurde und war sehr lecker. Ich finde, Nachos sehen hier ein bisschen anders aus als in Deutschland auch. Ne? Also es sind eher so Teigfritzelchen so.
Ja, das stimmt. Also so aber genau, dann bekommt man auch viele, je nach Restaurant bekommt man unterschiedliche Dips und so. Musikalisch gibt es viele mexikanische Bands, die gar nicht so krass spielen rund um die Restaurants, weil es glaube ich auch so ist, so nach dem Motto, ah, come on, da kommen ein paar Touristen, spielt ihr mal. Und gesagt, nein, habe ich noch nie gemacht, du bist Mexikaner, du kannst
egal.
Das. Los. Ja,
du musst den Rhythmo fühlen.
Nicht jeder fühlte den Rhythmo. Also es gab dann bei der Band einmal kurz den Drang, wir sollten jetzt unbedingt in ein Restaurant rangehen, wo eine mexikanische Band spielte. Und so auf dem Weg rein war es langsam, Moment, wir hören schon mal ein bisschen genau hin. Oh. Ah.
Halten wir das aus?
Doch nicht.
Ja.
Ich überlege, was man sonst noch so zu Mexiko sagen kann. Eigentlich, hieß der Puerto Vallarta? Ne?
Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta.
Das war der schöne Ort.
Das ist einer der schönsten Orte, ja. Finde ich. Also wenn man so ganz partymäßig rausgehen will, also auch wirklich so hardcore-mäßig, so wie vielleicht in Thailand, Pattaya oder für alle Deutschen in der deutschen Zweitvertretung auf Mallorca, so Schinkenstraße und so. Dann kann man nach Cabo.
Cabo San Lucas?
Ja. Und das ist ja auch so ziemlich bekannt für diese Sammy Hagar Rock und Tequila Party-Szene so und also fahren viele Amerikaner hin. Das ist auch schon ein Nachteil, finde ich, wenn überall viele Amerikaner sind. Und die ganze Stadt ist sehr, 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 sehr partymäßig und die wollen die ganze Zeit Leute Drogen verkaufen und so. Trotzdem gibt es natürlich so auch einen normal touristischen Teil. Was wir da gelernt haben, ist, dass man das absolut okay ist, starke verschreibungspflichtige Arzneimittel und so weiter parallel mit Souvenirs und so zu kaufen und auch Alkohol. Also das kann man alles in einem Ladenkonzept convenient abbilden. Da muss man auch nicht so viele Läden wechseln und nur einmal bezahlen. Ist aber ein bisschen gefährlich, wenn man wirklich das Medikament haben will, was man, also was man jetzt auf der Packung hat oder so. Also gleichzeitig hat man natürlich die Chance, günstiger an illegale Drogen zu kommen, die dann in der Verpackung eines anderen Medikaments sind. Also es ist so ein bisschen eine Lotterie, glaube ich, was man da an zum Beispiel Generika oder so bekommt. Und uns wurde doch sehr abgeraten, aus Spaß einfach irgendwelche Medikamente zu kaufen. Auch wenn, ja, also auch wenn man das vielleicht für den Rausch oder sonst was theoretisch benutzen könnte. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Und es war auch wirklich nicht besonders vertrauenserweckend, da die Pharmacy-Szene.
Nee, ich glaube, einige Leute schlagen ja schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn du siehst, dass das ja so eher Strandläden waren, die noch nicht mal wirklich klimatisiert waren. Und dann weiß man ja auch nicht, ob solche Sachen irgendwann kippen oder so. Und manche Sachen müssen ja auch gekühlt werden. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall, die Apotheken, die waren wild. Puerto Vallarta war ein wirklich sehr, sehr schöner Ort. Und dann hatten wir noch einen kleinen Ort, dessen Name ich jetzt, der hieß, oh, der hatte einen ganz komplizierten Namen, den ich jetzt leider auch vergessen habe. Aber da wurde ich, und ich kann nicht anders sagen, ich habe es irgendwie auch verdient, ich wurde abgezockt für 3 Tüten Chips. Wurde massiv abgezockt. Holst du die Chips gerade, die du isst? Ah, okay.
Ja, die Überleitung. Moment. So, los geht's.
Ey, ich habe so einen Touristenfehler gemacht. Wir waren in einem Kiosk und wir wollten, auch das sind manchmal so Luxusprobleme, es gibt hier nicht so Snacks an Bord, die man halt so mal schnell kauft für, man möchte Chips essen oder so. Und wir haben alle seit ein paar Tagen schon so einen Jeeper auf Chips. Und dann kamen wir an einem Kiosk vorbei, also halt so ein typischer Strandladen, der so allen möglichen Krimskrams verkauft, von Gummitierchen für zum Baden, zu Chips, zu Sonnenmilch und so weiter. Und die hatten auch große Regale von Chips. Und unser Keyboarder Nis war schon Chips kaufen und sagte, eine Tüte kostet umgerechnet so circa $1. Und da stehen aber natürlich auch keine Preisschilder dran. Und dann bin ich bei der Kassiererin und schalte nicht um und rede mit Magnus nur auf Deutsch. Und ich musste halt irgendwie mein Bargeld in Dollar noch zählen, was ich noch hatte. Und dann sagte ich...
Nee, es war noch also, ein bisschen anders. Es war nämlich so, dass die Frau fragte, do you want to pay with credit card?
Ach so.
Yeah, but how much is it? I have six dollars. Und dann hat man gesehen, wie die Frau einen großen Taschenrechner nahm und einen hochkomplexen Rechenvorgang einleitete.
Also, sie hat so getippt.
Es wurden Zahlen addiert, tipp. Also warte, das hört sich ungefähr so an. Es wurden so Zahlen addiert, es wurden Wurzeln gezogen, Punktrechnung, Strichrechnung.
Das war Integralrechnung, was sie da gemacht hat.
Und dann AC und das Ergebnis war $6. Also wie durch ein Wunder kam genau die Summe raus für die 3 Tüten Chips, die Nina gerade noch gespoilert hat, dass sie die in Bargeld hat.
Und dann habe ich auch wirklich nochmal nachgefragt und meinte so, hä, das kann doch nicht sein. So, und dann hat sie mir das alles nochmal so komplex vorgerechnet. Warte. Und mir dann...
Wieder AC und dann 6.
Es waren wieder $6. Und dann dachte ich, ach scheiß drauf.
Sie hat es zweimal vorgerechnet.
Okay, damit müsste es empirisch belegt sein, dass das komplett richtig war. Und ich dachte dann auf einmal, oh Mann, dann, ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Sie hat gewonnen. Ist es dann auch okay? Es waren auf jeden Fall die teuersten 3 Tüten Chips, die ich bisher gekauft habe. Die wären auch in Deutschland nicht so teuer gewesen. Und dann bin ich da rausgegangen und ich glaube, das Krasseste, was passiert ist, das musst du jetzt auch nochmal sagen, weil das habe ich ja nicht mitbekommen.
Es war auf jeden Fall so, dass Nina ging so raus, ich gucke die Frau an und grinse, sie zwinkert mir zu, ich zwinker zurück und nick ihr anerkennend zu, weil ich dachte, okay, das war schon gut durchgezogen. So. Also deine 20 Cent Chips, also vor allem, weil Chips sind ja, also $1 pro kleine Chips-Tüte oder so, wäre ja schon für Mexiko sehr, sehr teuer gewesen.
Voll.
Und so lief es dann. Und ansonsten kann man sagen, ist hier über die Tage, das darf man auch nicht vergessen, die Länder sind super, wir haben ja dann auch doch Entfernungen, also haben wir auch Seetage. Also wir sind mittlerweile eine sehr ambitionierte Gruppe von Kreuzworträtsellösern. Und das hat sich auch durch die ganze Band so fortgesetzt. Alex ist mehr der Sudoku-Typ. Wir haben aber jetzt auch schon das Fitness-Team, das und so mit reingezogen. Und Leute haben gesehen, am Anfang haben uns alle Leute belächelt, dass wir morgens nach dem Frühstück oder so uns mit einem Espresso an die Poolbar setzen und Kreuzworträtsel lösen. Und jetzt hat sich eine schiffsübergreifende Dynamik eingestellt, dass gestern das erste Mal alle Kreuzworträtsel vergriffen waren, weil plötzlich haben nämlich alle Leute gesehen, ah, mega cool, man kann ja hier Kreuzworträtsel machen. Es war auch klar, dass also irgendwie diese Band an Bord hat angefangen, Kreuzworträtsel zu lösen und zieht immer mehr Leute mit in den Abgrund. Also teilweise sitzen plötzlich überall kleine Grüppchen und lösen Kreuzworträtsel. Dazu kommt, wir haben den Shuffleboard-Hype losgetreten.
Kannst du Shuffleboard erklären?
Ja, Shuffleboard ist ein bisschen sowas wie das Boccia oder Eisstockschießen der See. Das kann man so sagen. Also im Prinzip ist es so, man hat so eine Art Paddel. Und mit diesem Paddel schiebt man einen Puck an, der dann übers Deck rutscht und dann in so einem Feld, was unterschiedliche Zahlen von minus 10 bis plus 10 hat. Und dann werden Zahlen addiert und wer zum Beispiel jetzt, wir haben ein bisschen unsere eigenen Bandregeln, bei denen ist es so, wer das zuerst 100 hat, aber das kommt auch mit dem Punkteboard ganz gut hin, der oder die hat gewonnen. Und wir haben auch da alle möglichen Leute mit reingezogen und jetzt gibt es auch sonst ein Shuffleboard-Turnier und da haben wir auch ganz gut abgeschnitten. Da hat das Team von NIS allerdings gewonnen, weil mein Team sich auch ein bisschen selber geschlagen hat. Ich habe darauf hingewiesen, dass es auch die minus 10 gibt.
Ah.
Ja, und die haben wir, also da muss man
die
sagen,
öfter mitgenommen.
Da haben wir eine erstaunlich hohe Trefferquote gehabt auf der minus 10 in unserem Team. Das hat uns dann, eigentlich unmöglich gemacht zu gewinnen. Und insofern haben wir verloren. Und ich würde sagen, unser Verlieren überwiegt auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Gegner glorios gewonnen haben. Also so
ein dreckiger Gewinn.
Ja, ja. Und ist halt jetzt so, wie es ist. Müssen wir aushalten. Es kommt potenziell eine Revanche an einem der nächsten Seetage. Aber genau, das machen wir so hier auch. Wir haben einen sehr, sehr coolen Comedian hier an Bord gehabt. Der hat auch Shows gemacht. Wir hatten Tanz.
Opa.
Das war auch sehr beeindruckend. Ja. Da muss man wieder sagen, wir Popularmusiker, wir machen halt hier so ein bisschen so Handwerk. So, und dann kommen halt Leute, die halt, ja, ich weiß gar nicht, ob es... Ich würde es auch jetzt nicht im klassischen Sinne als Kunst bezeichnen, weil es ja Interpretation ist. Aber die haben, da hat ein Klavier- und Sopran-Duo durch ganz viele Operetten an dem einen, Oper-Operette, Arien geführt. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, auch weil die Sängerin eben nicht verstärkt war und den Saal, für den wir dann mit einer PA bespielen, im Prinzip nur mit ihrer Stimme bespielt hat. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und das ist natürlich auch schon noch mal ein bisschen was anderes als wir machen hier so ein bisschen Popmusik.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich habe jetzt auch nicht unbedingt immer den großen Bezug zur Klassik oder gucke mir viel live an. Aber ich würde den Tipp geben, wenn ihr mal die Gelegenheit das zu machen, dann macht das unbedingt, weil ich finde, das live zu erleben ist noch mal ein bisschen was anderes, als nur zu wissen, dass es das gibt. Und einem leuchtet doch sehr ein, wie anspruchsvoll das ist, was da passiert und auch wie schwer das ist, was man da mit der Stimme macht. Also das ist mir da eigentlich auch nochmal so klar geworden, wenn man das nochmal so sieht, denkst du, boah, das ist schon echt anstrengend, das ist auch eine Belastung für die Stimme. Ich verstehe schon, warum das so krass ist und warum wir Popularmusiker vielleicht auch was anderes sind.
Es war auf jeden Fall Adlibs sein Vater. So, das kann man so... Das kann man so sagen. Und ich würde jetzt mal, weil ist ja alles schön, aber am Ende können wir es ja auch nur begrenzt mit den Leuten teilen. Ich glaube, du lädst in Social Media eigentlich immer mal so ein bisschen Fotos, Videos hoch. Die Auftritte sehen auch wirklich cool aus. Ich habe auch gehört, wir kriegen sogar auch ein bisschen Videomaterial und so von den Auftritten.
Das packe ich bei Patreon rein. Also wenn ihr sowieso unsere Sachen, unsere Arbeit, unseren Podcast, das Musikmachen und so weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr ab 5 € im Monat, und stellt euch mal vor, das ist nicht unbedingt mehr als ein Coffee to go oder so, könnt ihr uns da supporten und bekommt ganz viel Inhalte. Ihr bekommt Live-Aufnahmen, ihr bekommt Songs und eben auch Eindrücke, die zwischendurch mal so entstehen.
Genau. Und für alle anderen, die nicht bei Patreon sind, aber trotzdem Miu hören wollen oder vielleicht auch schon hören und auch was Neues hören wollen, für die gibt es jetzt gleich die News.
Richtig toll. Es gibt jetzt eine Single, die heißt The Painter und die gibt es überall jetzt zu hören. Die treuen Fans, die vielleicht schon mal einen Tonträger gekauft haben, nämlich von der Crime Alley im letzten Jahr, die kennen den Song schon. Aber jetzt haben wir den auch zugänglich gemacht für alle anderen und das ist ein wirklich wunderschönes Stück. Da bin ich selber sehr stolz drauf und wir droppen da mal kurz rein, damit ihr den Song hören könnt. Climbed upon my ladder and fixed some minor cracks. Then I started painting every color that I chose and turned to the blackest black. Den Song habe ich zusammen mit Magnus und mit Fabian Reifert geschrieben und produziert. Und ich glaube, so ein, zwei besondere Sachen an der Produktion sind, die man nochmal so reingeben kann, dass die Gitarre aus der Demo-Session ist und auch der Gesang. Die sind komplett aus unserer Demo-Session, wo wir den Song geschrieben haben, richtig?
Ja, und zwar einfach deshalb, weil das auch so war, dass wir beim... Manchmal macht man das, man schreibt ein Lied und Demo-Session ist in dem Fall gleichbedeutend mit dem Moment, wo wir dann auch zusammen geschrieben haben. Also wir saßen entspannt zusammen auf einer Couch und Fabian bediente einen Computer in der Nähe und dann schrieben wir so und er nahm dann einfach auch schon das Mikrofon dazu und man hatte so ein bisschen leisen Klick, also es ist so eine Art Piepen, damit man das richtige Tempo hält. Aber ansonsten war nicht unser Plan, also es war eher unsere Idee, die Idee war es, die Idee festzuhalten, damit man quasi jetzt nicht vergisst, was man da macht. Und es war dann irgendwie so, dass aber gerade auch Ninas Vocal Performance so intensiv war und in dem Moment, weil sie, glaube ich, auch noch so im Schreiben war und genau in der Stimmung war, dass es sich hinterher ganz komisch anfühlte, das alles jetzt neu zu machen. Das fühlte sich sehr konstruiert an, weil man dachte, ah, okay, der Vocal Take, der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht per se fehlerfrei oder so, sondern der ist intensiv und der ist toll und das ist ja auch für uns ein besonderer Moment gewesen. Also quasi, ihr hört auch genauso wie wir den ersten Moment, wo wir das mal richtig ausgesungen so gehört haben und das war dann wieder so besonders und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich können wir dann auch, wenn wir so ein bisschen tricksen, irgendwie vielleicht mit dem Equalizer die Gitarre, die auch da ist auf der Couch und wo nur so ein normales kleines Gesangsmikrofon in die Nähe gehalten wurde von Hand, vielleicht können wir die auch retten, dass die dann so drin ist und dann haben wir quasi alles andere darum gebaut. Also und das ist auch für alle Leute, die jetzt nicht selber Musiker sind, das ist ein bisschen ungewöhnlich von den Arbeitsschritten her. Also dass Schlagzeug oder auch alle möglichen anderen Arrangements später kommen. Und weil wenn man mit einer sogenannten Salami-Technik arbeitet, und ich glaube nicht, dass das so sagt normalerweise, aber ich habe es jetzt einfach mal so gesagt.
Die Salami-Technik,
dann schichtet man normalerweise also von Schlagzeug ausgehend über die Rhythmusgruppe und so weiter. Dann kommt der Gesang als allerletztes. In vielen Fällen. Also in eine sehr fertige Produktion. Und das war jetzt einfach mal nicht so. Also insofern ist das ein bisschen was Besonderes. Und The Painter gehört jetzt ein bisschen zu dem Zyklus, den wir jetzt gerade so starten. Das ist so eine Art großes Reine machen. Weil wir eben Songs, die wir vielleicht physisch schon mal irgendwann veröffentlicht haben oder die wir aus Gründen nicht digital releasen wollten, jetzt mit genug zeitlichem Abstand zum Original-Release nochmal so nachliefern wollen, einfach aufgrund der Vollständigkeit. Und weil wir auch glauben, dass es dann irgendwann, also wenn es so doll ums Prinzip geht, dass man sagt, ah, der Painter, der ist aber nur analog auf dem Ding, dann erreichen wir einen Punkt, wo das Argument nicht mehr so schwer wiegt, wie mein Wunsch, dass den auch jeder hören kann, den Song.
Mhm.
Und es gab eine lange Exklusivität bei dem Song. Sind das jetzt so fast ein Jahr und ein paar Monate. So, und bei den Unplugged-Songs oder diesen ein bisschen folkigeren Sachen, wo wir letzte Folge im Podcast angekündigt haben, dass wir die gerne auch noch releasen wollen, da sind es dann ja schon bald 2 Jahre so.
Ja.
Und damit, glaube ich, brechen wir jetzt auch nicht unser Wort, sondern wir haben ja nicht gesagt, dass wir sie nie irgendwie anders veröffentlichen wollen, sondern es war erstmal so der Plan, sie für eine Zeit, die auch, finde ich, jetzt dann doch relativ lang ist. Also wenn bestimmte Versionen rauskommen oder in anderen Fällen, im Falle von Ohana als Live-Version ist das Video seit vielen Jahren, ich glaube seit 4 Jahren draußen und wir wollen aber gerne...
Ja, seit 2021 glaube ich schon, ja. Seit 3 Jahren.
Sie.
und Prinzipienreiter.
Ja, stark. Genau, finde ich trotzdem super. Und wer das teilweise live hören will, also ein buntes Programm mit allem, was wir so die letzten Jahre gemacht haben, der oder die könnte sogar, wenn wir wieder in Deutschland sind, sofort im Mai 2-3 Konzerte sehen, oder?
Exakt, das möchte ich euch nämlich noch sagen. Wir spielen am 17. Mai in Mühlengrund-Wienhausen, das ist so zwischen Hannover und Celle. Am 18. Mai spielen wir im Musikkontor Herford und am 25. Mai in der Kalkberg-Oase Segeberg. Und da freuen wir uns schon richtig, richtig doll drauf.
Ja, Kalkberg-Oase habe ich ja schon sehr viel Gutes von gehört und finde ich ist auch wieder so ein Ding, eigentlich, ich glaube auch das Ding Richtung Celle auch, es sind wieder so Beispiele für coole Clubbesitzer und Veranstalter und da sprechen wir ja ganz oft drüber. Wir haben ja zum Beispiel im Hamburger oder im norddeutschen Umland auch immer schon mal hervorgehoben, wie wichtig das ist, dass man Sachen hat wie die Music Hall Worpswede, ne, oder eben auch bezuschusste Sachen wie das Kulturforum in Kiel und kommen oft mehrere Sachen zusammen. Also, da kommen viele Leute, weil die Läden toll sind. Dann kommen auch gute Bands dahin, weil die Läden toll sind und weil auch genug Leute kommen. Und alle gewinnen. Und es ist irgendwie lustig, dass es dafür oft so viel Courage bedarf. Und ich glaube, das ist in diesem Fall um Celle, soweit ich das erfahren habe, auch wieder so, dass da wieder ein ganz schönes Team hintersteht. Und auch so Läden wie die Kalkberg-Oase, die, wenn man da schon mal lang gefahren ist, dann schnallt man schon, das ist keine Kulturmetropole, das Umfeld. Da ist ein großer XXL-Möbellutz und sonstiges oder so ähnlich.
Ja, aber das ist halt ein Kulturverein von Leuten, die sagen, hey, hier bei uns in der Ecke soll was passieren. Wir wollen Kultur unterstützen. Mhm. Wir wollen selber tolle Konzerte genießen. Wir wollen schöne Sachen machen. Und so ist ja dieses Zusammenspiel von Kultur, so funktioniert das halt auch, ne? So. Und deswegen freuen wir uns, jetzt im Mai allein haben wir 3 richtig tolle Konzerte, die kommen.
Ja, und genau, ich nutze die Gelegenheit auch wieder, weil ich glaube, wir spielen da dieses Jahr sowieso nicht, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es also auch für solche Läden möglich ist, ganz, ganz tolle Konzerte zu machen, sogar ohne irgendwelche Zuschüsse. Und ich meine dich, Bad Oldesloe, wenn ich wieder darauf hinweise, wie ungefähr 27 Leute daran arbeiten, dass pro Monat mal ein Konzert stattfindet. Alle Leute verdienen Geld, die Bands aber nicht. Und dann darf man keine Plakate aufhängen, wodurch dann, also bei uns war ausverkauft, aber dann kommen auch keine Leute, dann gibt's auch keine Konzerte. Und wie man es schöner machen könnte, könnte man in eurem direkten Umfeld rausfinden. Und ich glaube, was wir gemerkt haben, ist, wir waren durch Zufall privat in Oldesloe vor einiger Zeit bei Dieter. Und die Leute haben sowohl Bock auf Konzerte zu kommen nach Lüneburg und nach Bad Segeberg. Und O-Ton war wieder, ja, weil hier gibt's ja nichts.
Ja, dumm. Ja. Einfach schade. Das ist nochmal so unsere kleine Manöverkritik von der Seitenlinie sozusagen. Und dann hoffe ich aber, dass wir euch...
Kurz noch,
oh, du willst noch was sagen? Oh Gott, oh no, es geht los.
Nee, mir ist nämlich noch was eingefallen. Damit, also wer das jetzt nicht verstanden hat, der muss welche, der oder die muss nochmal... Ja. Es gibt ja die, es gibt eine Folge, in der wir das ganze Malheur und das ganze Unglück, was wir in Bad Oldesloe erlebt haben, erklärt haben und auch ausgeführt haben. Die Absurdität, Passierschein, irgendwas?
Ja, ja, genau. Also diese Folge, ihr müsst sie unbedingt hören, weil das ist halt eine der meistgehörten Modus Mio-Folgen auch. Und sie heißt Passierschein A380 oder Konzerte spielen in Bad Oldesloe. Und darin beschreibe ich ausführlich die absolute Absurdität, was uns, mir dabei passiert ist, als wir einfach nur ein kleines Konzert in einer kleinen, süßen Stadt spielen wollten. Es ist auch rückblickend immer noch ein bisschen bescheuert. Aber wie Magnus immer sagt, Komödie ist Tragik plus Zeit.
Das ist richtig. Und von da aus führe ich weiter zu unserer nächsten Rubrik, nämlich zum Snack der Woche.
Mein Snack der Woche ist ganz kurz zusammengefasst, denn ich bin davon so begeistert und war davon so begeistert. Und das ist eine richtig gut gemachte Guacamole mit Nachos. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Snack. Und wenn man möchte, dazu auch noch eine gute Margarita mit einem guten Tequila. Denn auch das haben wir hier gemerkt. Örtlicher Tequila ist auch noch ein bisschen besser als das, was wir so in Deutschland manchmal bekommen.
Ja, mein Snack der Woche sind
6 Euro Chips.
Sind die teuersten Chips der Welt. Aber die schmecken auch. Das ist ein anderes Gefühl. So.
Also quasi die Louis Vuitton unter den Chips habe ich dir gekauft, ne?
Ja.
Sehr gut.
Lass sie dir schmecken auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer zweiten kleinen Kategorie von der letzten Woche sozusagen. Was ist dein Song der Woche, Magnus?
Sag ich dir sofort. Und zwar ist es so, dass unser Bandarzt, der Highlander, wie er bandintern genannt wird, der hat wieder zugeschlagen, sag ich mal. Wir kennen es ja alle. Und er hat das entschuldigt durch sein Spotify-Album, ist auch wieder einen ganz schlimmen Song geschickt. Also ich habe ja schon öfters mal darauf hingewiesen, dass er mich manchmal zwingt, Brock zu hören und so. Aber
warum tut er das?
Naja, er sagt, das ist irgendwie eine fortgeschrittene Form der Musik. Wir haben da wirklich krasse Streitgespräche schon drüber geführt. Auch über WhatsApp. Mir taten meinen Daumen schon mal weh. Ich hatte eine Daumenentzündung wegen Streitschreiben mit dem Highlander. Aber ich empfehle einfach einmal von ihm, also quasi von ärztlicher Seite, den Song oder das Album, was jetzt kommt, von Catherine Williams. Man kann eigentlich sehr gut mit dem ersten Song einfach anfangen, mit Grace. Und es ist eine Kollaboration mit Withered Hand, einem zweiten Songwriter. Das Album heißt Wilson.Williams oder Wilson Williams. Das ist ziemlich gut. Und ich empfehle aber natürlich nicht einfach den Song, den der Highlander empfohlen hat, sondern der Algorithmus hat danach zugeschlagen und hat mir den Song Sweet Light von The Hanging Stars in die Timeline gespült und auch gespielt. Und das fand ich irgendwie richtig gut. Ansonsten habe ich noch immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein paar Sachen, die ich gerade wieder mehr gehört habe und wo ich noch immer krass finde, dass ist jetzt so ein bisschen Boomer-Sprech, aber die jungen Leute machen aus meiner Sicht eigentlich immer ganz krasse Musik. Und zwar habe ich ein paar Sachen von Levin Liam gehört. So,
vom Namen sagt mir das was, aber ich habe es gerade nicht im Ohr.
Ein hübscher Mann, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr junger Mann. Ich habe den, glaube ich, der stand neben mir bei einem ganz kleinen Paula Hartmann-Konzert, wo ich war. Und dann habe ich auch mal wieder Paula Hartmann gehört. Und ich bin von dieser ganzen Bubble der jungen deutschen Leute, die unter Einsatz von Autotune und sonst wie was so ein bisschen Rap, ein bisschen Trap, ein bisschen Pop Musik machen, irgendwie beeindruckt, auch weil es so gar nicht Street ist. Also das finde ich irgendwie auch spannend. Das heißt, ich höre gerade super viel Musik und kann das nur alles empfehlen. Und wer also jetzt eher Lust auf was Deutsches hat, der könnte nochmal das erste, vielleicht auch das zweite, da bin ich noch nicht so drin, Paula Hartmann Album hören oder mal bei Levin Liam reinhören. Und wer Lust auf was Englisches hat, könnte Sweet Light von den The Hanging Stars hören oder eben Catherine Williams vielleicht am besten abonnieren, weil noch nicht das ganze Album raus ist. Und da einfach von vorne mit dem Song Grace reinsteigen.
Klingt super, da höre ich auch auf jeden Fall rein. Ich habe 2 Tipps. Ich habe einen Quatsch-Tipp, der kommt aber gleich als letztes. Und ich habe noch einen Tipp aufgrund einer Plattenempfehlung, die du mir gegeben hast und die du mir geschenkt hast auch, nämlich von Ibadé Ramadani, den Song Mockingbird, den würde ich gerne...
Ich glaube, sie heißt einfach Ibadet.
Ibadet? Nicht Ibadé?
Ich glaube nicht.
Ah, okay.
Weil Shirin hat mit der zusammen studiert und ich glaube, sie hat immer Ibadet gesagt, einfach nur. War vielleicht auch nicht.
Ich habe es jetzt Französisch ausgesprochen. Man mag es mir verzeihen, wenn ich es vielleicht falsch ausgesprochen habe.
Sie ist Iranerin. Also so, deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, warum man es, oder ob man es dann Französisch ausspricht. Aber
ich habe es vielleicht falsch gemacht. Falls ja, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall, ich pack's ja in unsere Playlist bei Spotify, die ihr auch abonnieren könnt. Und den Link dazu findet ihr nämlich in den Shownotes. Da packe ich den Song rein. Und dann habe ich noch zum Abschluss einen Quatsch-Tipp. Denn wir sind gerade in Mittelamerika, Hier war viel lustige Musik mit viel Horn-Section und viel emotionaler Trompete. Und ich möchte in diese Playlist noch den Mexican Head Dance reinpacken.
Stark. Vielleicht können wir einfach, können wir vielleicht mit der Version dieses Mexican Head Dances einfach enden, die mehr oder minder GEMA-frei irgendwie im Internet rumhühnert? Geht das für ein paar Sekunden?
Ich guck mal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bald sind wir wieder in Deutschland. Und bis dahin habt ihr noch ein bisschen Travel-Content von uns. Guckt auf unsere Socials, folgt uns und bitte, 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 bitte streamt auch unseren neuen Song, der gerade rausgekommen ist. Das hilft uns KünstlerInnen nämlich sehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.